Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe mit einem kleinen analogen Fotografie-Schwerpunkt. Es geht um die größte Privatsammlung von Fotografie, aufgebaut in über 40-jähriger Sammelpassion von Ruth und Peter Herzog. 500.000 Fotos, von denen einige hundert nun im Kunstmuseum Basel zu sehen sind. Und um die Hochbunker, die der Fotograf Boris Becker in den 80er Jahren auf seine Negative bannte, jetzt ausgestellt in Saarbrücken. Diskussionen um die Umbenennung von Straßennamen werden momentan rege geführt. Der Philosoph Thomas Machow hat vor kurzem hier bei Fazit nochmal betont, wie wichtig diese gesellschaftliche Auseinandersetzung ist.
Ich denke, wir haben nach der Wendezeit viele Erfahrungen damit gemacht, wie schnell etwa Straßen und Plätze umbenannt wurden. Und das war vermutlich nicht immer sinnvoll, weil die Diskussion dann unterblieben ist. Und eigentlich geht es in erinnerungspolitischer Hinsicht immer darum, auch diese Diskussionen führen zu können.
Ja, genau. Und diesen Prozess nach der Wiedervereinigung, der vielleicht gar keiner war, den schauen wir uns heute noch mal genauer an. Gestern Abend spät ist er gestorben, der spanische Autor Juan Marsé, einer Schlüsselfigur der spanischen Literatur, wie Pedro Sanchez twitterte. Ein Mann fester Überzeugungen, der schon zu Franco-Zeiten schrieb und dann nach dem Krieg richtig große Erfolge als Romancier feierte. Immer die einfachen Menschen im Fokus, immer die dunklen Ecken der Stadt Barcelona. Viele seiner Werke wurden auch verfilmt, Letzte Tage mit Teresa zum Beispiel, das Buch, mit dem er 1965 groß rauskam. Im Studio ist jetzt Albrecht Buschmann, Professor für Romanistik in Rostock und Marsé-Kenner. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie würden Sie das Werk Marsés beschreiben? War er ein politischer Autor? Er selbst hat das ja immer von sich gewiesen, aber zu Franco-Zeiten wurde er ja zensiert.
Naja, in Diktaturen ist alles politisch. Insofern ist auch Juan Marsé gezwungen gewesen, sich politisch zu positionieren. Er war aber nie ein politischer Autor in dem Sinn, dass er sich parteipolitisch engagiert hätte oder sich hätte vereinnahmen lassen für eindeutige politische Interessen. Er war insofern immer ein politischer Autor, weil er von unten geschrieben hat. Er steht in der Tradition der Picaro-Romane, der Schelmen in der spanischen Literatur. Und in den meisten seiner Romane sind es eben die einfachen Jungs, die kleinen Gangster, die Leute, die sich irgendwie durchschlagen mit Witz, mit Humor, mit Gewalt aber auch. Und die versuchen zu überleben oder gar nach oben zu kommen und ein Stückchen abzubekommen. Und auf diesem Weg reiben die sich immer an denen da oben. Und das ist natürlich ein politisches Thema vor der Demokratie, aber auch danach.
Und das Ganze war ja offenbar auch sehr populär. Also nach dem Ende der Franco-Zeit kam dann die große Zeit für Marsé. Wie würden Sie denn seine literarischen Stärken beschreiben?
Also seine Fördererin, eine Schriftstellerin, eine wenig Bekannte, die ihn früh unter ihre Fittiche nahm und seine ersten Erzählungen unterbrachte, der hatte er ganz vorsichtig was geschickt. Die sagte, du kannst Atmosphäre. Und möglicherweise, da war er 17, möglicherweise kommt das daher, dass er Goldschmied gelernt hat. Mit 13 ist er von der Schule abgegangen, der hat keinen Schulabschluss. Weil er ein Waisenkind ist, wollte er was beitragen zum Familienauskommen und hat diese harte Ausbildung gemacht, in der es um genaue Beobachtungsgabe und präzises Arbeiten geht. Das ist die eine Säule. Und da er dann jemand ist, der über die Sprache die Welt sich aneignen wollte, hat er sich ein sehr hohes Sprachbewusstsein draufgepackt. Also die Kombination aus Beobachtungsgabe und Sprachbewusstsein, daraus schafft er Atmosphäre und dafür wird er für heute von allen gepriesen, dass er das wie kaum ein anderer konnte in den 60er bis 90er Jahren.
Allerdings, wenn Sie sagen, von allen gepriesen, bei den Katalanen hat er sich ja als Autor anscheinend in den letzten Jahren so ein bisschen unbeliebt gemacht. Da wären wir dann wieder vielleicht bei der politischen oder nicht politischen Haltung. Womit hat er angeeckt?
Er hat erstmal nur angeeckt bei den offiziellen Katalanen, bei den Berufspolitikern, bei den Berufskatalanisten, die fordern, dass man auf Katalanisch schreiben muss, um ein richtiger katalanischer Schriftsteller zu sein. Und dem hat er sich immer verweigert. Seine Sprache war das Kastilische, auch wenn er seine Träume in dem Dialekt seines Viertels Guinardó träumte und seine Kindheitserinnerungen, aus denen er da immer schöpfte, wenn er diese Nachkriegserzählungen auf Papier brachte. Die Sprache seines literarischen Ausdrucks konnte nur das Kastilische sein. Und deshalb hat er sich dieser offiziellen Sprachpolitik immer verweigert. Und in dem Maß, in dem die in den letzten 20 Jahren immer exklusiver, dominanter geworden ist, wurde er quasi automatisch an den Rand gedrückt. Und er war auch kein geschickter Typ, der das dann so mit Scherzchen irgendwie beiseite rückt, sondern der hat auch sehr klar Kante gezeigt und Widerworte gegeben. Und wurde dann zu vielen Dingen auch einfach nicht mehr eingeladen, nicht mehr berücksichtigt. Aber das hat seinem Nachruhm, wie man jetzt sehen wird und an den Nachrufen schon sieht, in ganz Spanien und der spanischsprachigen Welt überhaupt keinen Abbruch getan.
Lohnt sich das Lesen von Marcet-Romanen heute noch? Ich meine, die großen Werke sind ja schon etwas älter.
Auf jeden Fall. Einmal, weil eben dieses Sprachbewusstsein unglaublich ausgeprägt ist bei ihm. Das ist ein, er hat immer, die Figuren denken immer, die Figuren versuchen, die Welt über Sprache zu kriegen. Und sie wissen, wenn ich nach oben kommen will, muss ich die Sprache von denen da oben lernen. Und diese Mischung aus Witz und Wille, aus Charme und Schutzbe bei diesen Figuren, und deren die sprachliche Umsetzung dieses Wegs nach oben, das ist in einem Roman wie zum Beispiel Letzte Tage mit Teresa, der zwar schon bald 60 Jahre alt ist, aber frisch wie heute. Und das kommt auch immer wieder, da gibt es viel im Netz, auf YouTube zu finden, bei jungen Lesern heute, die in der gleichen Situation sind, die diese gleiche Ausgrenzung erfahren, kommt das an. Das ist immer noch ein gegenwärtiger Roman.
Das sagt der Kulturwissenschaftler Albrecht Buschmann über den spanischen Schriftsteller Juan Marcet, der jetzt im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Vielen Dank.
Gerne.
Die Debatte um koloniale und rassistische Straßennamen erlebt durch die Black Lives Matter-Proteste ja gerade so einen Aufschwung. Man denke nur an die Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin und auch die Fallstricke, die damit verbunden sind. Weitere Beispiele gibt es unzählige. Da war man mit dem Umgang problematischer Straßenschilder schon mal, ich sag mal, viel unbefangener, nämlich nach dem Mauerfall. Matthias Dell hat in den Archiven gestöbert. Hallo.
Hallo.
1990 ist die DDR Geschichte. Deutschland feiert am 3. Oktober Wiedervereinigung und die Straßen heißen da aber noch nach den sozialistischen Helden. Wann wird das denn zu einer öffentlichen Debatte?
Also soweit ich das nachvollziehen konnte, geht das so Mitte 1991 los, was jetzt auch ja relativ schnell ist oder man auch bedenken muss, dass natürlich sehr viele Sachen damals geklärt werden mussten und die Frage, was man mit Dimitrov und Wilhelm-Pieck-Straßen macht, nicht also ganz oben stand vielleicht. Aber dann ist es schon ein sehr großer Unterschied zu heute, dass es also unglaublich schnell geht. Eineinhalb Jahre, zwei Jahre später ist das Thema eigentlich durch und ein Großteil ist umbenannt. Und wenn man dann bedenkt, dass jetzt zum Beispiel am Beispiel der Berliner Mohrenstraße die Diskussion seit 16 Jahren läuft und immer noch Kommentatoren schreiben so, ja, man muss das aber das ganz Ruhe bedenken und darf nichts überstürzen, dann ist das natürlich 1990, 92 eine andere Geschichte. Und das ist auch ganz lustig zu sehen, was sich dann da so für Anekdoten finden in diesen vor allen Dingen westdeutschen bürgerlichen Zeitungen, die ich da gesichtet habe. Da ist ein Text in der Frankfurter Rundschau von 1992, Februar, der ist so ein bisschen abwägender. Da wird ein Berater vom damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl zitiert, der dann sagt:
Wenn er im Ostteil Berlins noch immer Namen wie Otto-Grotewohl-Straße sehe, würde er am liebsten aus dem Auto springen und die Schilder eigenhändig abmontieren.
Also solcher Furor eines Politikers in der aktuellen Debatte ist meines Wissens gerade nicht existent.
Ja, das könnte man sich heute wohl nicht mehr leisten. Ein Argument in der aktuellen Diskussion lautet ja stets, man kann nicht einfach umbenennen, man kann Geschichte nicht einfach auslöschen. Wurde das damals auch mal angeführt?
Nee, also soweit ich das gesehen habe, kommt das kaum vor. Es ist eher so, dass man sich darüber wundert, warum es nicht noch schneller geht. Also so ähnlich wie dieser ungeduldige Helmut Kohl. In der FAZ gibt es einen Text 1991 im Mai, da wird darauf verwiesen, dass es 1945 doch auch ziemlich schnell ging.
Umso unverständlicher erschien es da, wenn die Bezirksverordnetenversammlung von Berlin-Mitte beschließt, die Wilhelm-Pieck-Straße, die Tangente im Zentrum der Metropole, nicht umzubenennen. Wer wäre nach 1945 auf den Gedanken gekommen, der Adolf-Hitler-Straße mit der Begründung, man müsse sich zur Geschichte bekennen, ihren Namen zu lassen, wird gefragt.
Also die Piekstraße in Berlin, Berlin-Mitte, ist ein so ein Fall, wo das so ein bisschen Diskussionen gibt. Die heißt dann aber bald Torstraße. Und etwas größere Widerstände gibt es noch, das war auch gerade ja das Kohl-Zitat, bei Pieks Kollegen, wenn man so will, bei Otto Grote wohl, der ja mit Piek als KPD-Chef, Grote wohl als damaliger DDR-SPD-Chef, also in der Ostzone, die beiden Parteien mit zwangsvereinigt hat zur SED. Piek wurde dann ja Präsident und Grote wohl erster Ministerpräsident der DDR. Und nach Grote wohl hieß eben diese Straße, die heute Wilhelmstraße heißt, wo die Reichskanzlei auch saß und die eine ganz zentrale Straße in Berlin-Mitte ist. Deswegen hat es Helmut Kohl vermutlich auch gestört, weil das eben nicht irgendeine Vorortstraße war. Und da ist zum Beispiel interessant, dass man bei Grote wohl jetzt auch sagen könnte, der war 50 Jahre seines Lebens ein ehrbarer Sozialdemokrat, der gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt hat, der verhaftet worden ist zur Nazizeit, der im Untergrund gelebt hat und so weiter. Und der dann quasi auf Druck auch, da gibt es auch Berichte drüber, obwohl ich jetzt nicht der größte Grote wohl Biograf-Kenner bin, aber dass der eben auch unter Druck quasi natürlich diese Zwangsvereinigung mitgemacht hat und eigentlich dann auch in der DDR quasi Ulbricht der wichtige Mann gewesen ist. Also diese ganzen Geschichten finden sich da natürlich nicht. Im Gegenteil, die FAZ sagt mit einem Satz, dass die Straße nicht nach Otto Grote wohl heißen kann, das bedarf keiner Erörterung. Mhm.
Bei den Diskussionen geht es ja dann auch immer heute um so eine Art Perspektivewechsel, also vom Täter zum Opfer. Dann heißt eine Straße in Berlin nicht mehr Gröbenufer nach einem Kolonialisten, sondern Mai-Alim-Ufer nach einer afrodeutschen Dichterin. Gibt es sowas auch oder wie wird dann nach dem Mauerfall umbenannt?
Nee, da ist das vorherrschende Narrativ, dass man zurückgeht in der Geschichte zum Preußentum. Also war das die Geschichte der DDR auch wirklich so ein bisschen verschwindet, wobei natürlich klar ist, dass da problematische Namen dabei sind. Aber dieser Schritt zurück sagt, man geht zum Vorher und damit existiert etwas nicht. Und damit, wenn man von heute aus drauf guckt, kommen auch ganz viele problematische Namen wieder ins Spiel, die DDR eigentlich schon abgeräumt hatte. Und interessant ist auch, dass der kommunistische Widerstand gegen Hitler verschwindet. Und da gibt es eine Geschichte aus Velten, nördlich von Berlin. Da waren zwei Straßen benannt nach Leuten, die halt Widerstand gegen Hitler geleistet hatten, beide umgebracht worden, Gustav Gersinski und Richard Ungermann. Die waren halt Kommunisten, deswegen hat die DDR zwei Straßen nach ihm benannt und die wurden dann umbenannt in so Viktoria- und Wilhelmstraße. Und heute, oder gibt es da zwei Stolpersteine, wo also praktisch von heute aus wieder die Geschichte erinnert werden musste, die eigentlich schon mal erinnert worden ist im Straßennamen.
Also so eine Art späte Selbstkorrektur, ja?
Genau, und die kann man quasi, wenn man so will, auch allgemein betrachten oder allgemein sehen, wenn man jetzt nämlich sieht, dass der Unterschied wirklich ist, es gibt diesen politischen Druck damals und es gibt irgendwie auch eine Unterscheidung in dem quasi, was ein kommunistischer Namen und was ein kolonialistischer Namen, weil damals auch schon Diskussionen darüber geführt werden. Und wenn man dann weiter guckt, das war ja auch das Thomas Machow-Zitat, dass das Zeit braucht, also das gilt eher für problematischere Gruppen und in Bezug auf die DDR als Korrektur, würde ich sagen, ist dann vielleicht eine sehr wirkmächtige Erzählung, eine kulturelle Erzählung, der gut bei Lenin-Film, der eigentlich quasi mit diesem ikonischen Lenin, der ja mittlerweile in einem Museum in Spandau liegt, der durch Berlin fliegt, der durch den Film fliegt, eigentlich den Abschied nochmal zelebriert, der 1992 so in der Form nicht denkbar war.
Also was kann man aus diesem Blick zurück lernen?
Dass man schon eben, dass es sehr davon abhängt, wie groß der Druck und der Wille ist und dass es aber auch vom Thema so ein bisschen abzuhängen scheint. Also eben 1945 war klar, das wird umbenannt durch die Alliierten, 1990 durch den Westen und die CDU. Und jetzt ist halt der Punkt da, dass irgendwie sich offensichtlich gegen diesen Kolonialismus oder gegen Rassismus so richtig keiner bis jetzt engagieren will oder dass es irgendwie anders liegt dadurch.
Matthias Dell, über einen relativ unbefangenen Umgang mit DDR-Straßennamen nach dem Mauerfall. Anfang August werden wir uns übrigens bei Fazit in einer Sommerserie beschäftigen. Nicht mit der DDR, sondern mit Orten kolonialen Erbes in Deutschland. Das Ehepaar Ruth und Peter Herzog ist jedem Fotokenner ein Begriff. Die beiden haben nämlich in den vergangenen 4 Jahrzehnten eine riesige Fotografiesammlung zusammengetragen, von denen Teile jetzt erstmals im Kunstmuseum Basel präsentiert werden. Das ist auch insofern bemerkenswert, dass noch vor wenigen Jahren sich kein Mensch für diese Sammlung interessierte, ihr sogar der Verkauf drohte. Inzwischen ist sie in der Obhut von berühmten Architekten, nämlich Herzog und de Meuron in der Schweiz. Jacques Herzog ist der Bruder von Peter. Es gibt eine Stiftung. Und zu Gast hier im Fazitstudio sind nun die beiden Kuratoren der aktuellen Ausstellung, Paul Melentin und Olga Osatschi. Herzlich willkommen.
Hallo.
Danke.
Stimmt es, dass es sich tatsächlich um die größte Sammlung historischer Fotografien handelt?
Also wir gehen davon aus, dass es keine anderen Privatleute gibt eigentlich auf der Welt, die mit einer ähnlichen Obsession einen ähnlichen Umfang zusammenstellen konnten. Also es sind ja 500.000 Einzelbilder, dazu gehören dann auch 3.000 historische Fotoalben. Und das ist einfach eine wahnsinnige Größe, wenn man sich vorstellt, dass das Privatleute ja auch privat gesammelt haben und nie mit öffentlichen Institutionen dabei eigentlich kooperierten.
Wie haben die denn das gemacht?
Die Sammlungsursprünge sind ganz unterschiedlich. Man muss sich ja auch vergegenwärtigen, dass über 4 Jahrzehnte hinweg sich der Markt der Fotografie sehr stark verändert hat. Und vielleicht hat man auf dem Flohmarkt angefangen, aber sehr schnell war man dann, glaube ich, in Auktionshäusern, bei Händlern. Und heute, wenn man bei Ruth und Peter Herzog zu Hause ist, klingelt eigentlich alle 10 Minuten das Telefon und ein Händler von irgendwo auf der Welt ruft an und sagt, hey, ich habe dieses tolle Album gefunden, diese tollen Bilder, ihr seid die Ersten, die ich anrufe, hättet ihr vielleicht Interesse?
Und um jetzt mal so ein bisschen auf die Sammlung einzugehen, die ja angefangen hat mit einem Foto auf dem Flohmarkt, auf dem so eine Spinnerei zu sehen ist, Frauen am Spinnrad und da ist da so ein, zu ihren Füßen ein Hund zu sehen, wo ich mich frage, okay, warum haben Sie nach diesem Bild gegriffen aus dem Jahr 1900?
Peter erzählt die Geschichte immer gerne so, dass seine Frau dieses Foto gefunden hat, es ihm gezeigt hat und er hatte einen Aha-Moment ohnegleichen, der eben diese wahnsinnige Passion begründet hat, weil dieses Foto ihm gezeigt hat, dass Fotografie sowohl einen sehr starken dokumentarischen als auch einen enormen ästhetischen Wert hat und beides gleichermaßen in solchen Fotoobjekten vorhanden ist. Und das war der zündende Funke, der eben jetzt so viele Jahre später zu dieser riesigen Sammlung geführt hat.
Das Ganze war in den 70er Jahren, also in einer Zeit, als sowas wie künstlerische Fotografie noch gar nicht so richtig anerkannt war, oder?
Es gibt einige frühe Beispiele. Wir haben Fotografen jetzt auch in der Ausstellung, also die sozusagen explizit Fotokunst gemacht haben, Baldessari, Edward Rocher. Aber natürlich ist das eine Kunstform, die sich in dieser Zeit anfängt auszudifferenzieren. Ja.
Was natürlich toll ist, die Ausstellung und die Sammlung schafft es natürlich, all diese Grenzen zu sprengen. Und eigentlich die Frage nochmal zu stellen, was ist Kunstfotografie, was ist Gebrauchsfotografie, was ist Alltagsfotografie? Und zeigt eigentlich anhand der Bilder, die dann da sind und die man sehen kann, dass vielleicht all diese Kategorien gar nicht so zutreffend sind oder gar nicht so definiert werden können.
Das heißt, was haben Ruth und Peter Herzog gesammelt oder was sammeln sie bis heute?
Es gibt immer ein sehr persönliches Interesse an dem Bild. Also was sie sammeln, ist Fotografie. Und interessant war festzustellen, dass es so etwas wie die Fotografie nicht gibt. Es ist einfach ein mannigfaltiges Medium, was ein künstlerisches Medium sein kann, ein historisches Medium, ein dokumentarisches Medium, ein eben so vernacular Medium. Das hat ganz viele Facetten. Aber jedes Foto muss irgendwie interessieren, muss irgendwie frappieren, muss eine Geschichte haben. Es sind viele Fotoalben dabei, Daguerreotypien in unterschiedlichster Form, also Frühformen der Fotografie. Und es war uns sehr, sehr wichtig, dass wir eben nicht nur Flachware ausstellen und auch nicht nur Flachware an die Wand bringen, sondern wirklich diese unterschiedlichen haptischen Qualitäten ganz deutlich zeigen, die Fotografie auch hat.
Was besonders an der Sammelweise von Ruth und Peter Herzog auch gewesen ist, sie haben Konvolute immer gesamt gesammelt. Sie haben keine Alben aufgetrennt, wie das häufig gemacht wird, um das eine Bild zu kaufen, sondern sie wollten immer, dass man das Banale, das Banalste und das Besonderste miteinander in Verbindung und in direkter Nachbarschaft sehen kann.
Und was ist das Banalste und was ist das Besonderste?
Das Banalste ist vielleicht, das liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber sagen wir mal ein Fotoalbum, wie viele von uns es zu Hause haben, aus den 20er, 30er, 40er Jahre, eine Familie aus Zürich macht Ausflüge nach Bern, verkleidet mal den Hund, die Kinder posieren in Kostümen, was man halt so macht. Ja. Und gleichzeitig haben wir das Album eines Schahs von Persien aus dem 19. Jahrhundert, der sein Harem, also einen erweiterten Familienbegriff, ein Oikos ausstellt, in einem kostbaren Album, in einem wahnsinnig interessanten Objekt, was auch ein Schloss hat, also ein sehr intimes Objekt, was dann eben vor allzu neugierigen Augen verborgen werden konnten. Und solche Sachen finden sich gleichermaßen.
Also Alltagsfotografie, da stehen jetzt nicht unbedingt die großen Namen dahinter, ja?
Beides. Man hat sehr viele anonyme Fotografen, aber man hat auch wirklich die bekannten Namen in der Fotogeschichte. Also ich denke, es geht wirklich darum, Bilder zu lesen, von ihnen fasziniert zu werden, von ihnen berührt zu werden und dann eben in einer Geschichte einzutauchen und dann große Zusammenhänge auch durchaus aufmachen zu können und neue Blicke zu entdecken.
Ich hatte es eingangs erwähnt, dass diese Sammlung auch in Gefahr war lange Zeit, dass niemand da war, der sich um die kümmern wollte, dass niemand sich so recht interessiert hat. Jetzt ja doch eine, sage ich mal, Ausstellung an einem prominenten Ort in Basel. Hat sich da jetzt in der Rezeption was verändert? Und warum war das überhaupt so? Waren diese 500.000 Fotos einfach zu viel für eine Person oder für eine Institution?
Es ist eine wahnsinnig große Aufgabe, sich um 500.000 von Bildern zu kümmern. Also man muss sie irgendwie in Schuss halten, man muss sie restaurieren, man muss sie in einer bestimmten Art und Weise lagern, man muss sie ordnen und kategorisieren. Das ist eine Aufgabe, die jetzt vom Jacques Herzog und Pierre Dömeron-Kabinett übernommen wurde. Man muss aber dann doch auch sagen, das Interesse an historischer Fotografie, das schwankt so mit den Jahren. Und das ist eines, was in den letzten Jahren immer stärker geworden ist, weil auch das öffentliche Interesse an diesem Medium immer größer geworden ist. Und auch das Kunstmuseum Basel ist ein Haus, was eigentlich erst um die Jahrtausendwende so zur Fotografie gefunden hat. Also das sind vielleicht auch Zyklen, die sich jetzt dann in einer bestimmten Art und Weise fügen.
The Incredible World of Photography heißt die Ausstellung im Neubau des Kunstmuseums Basel mit analogen Fotografien aus der Sammlung Ruth und Peter Herzog. Und im Gespräch waren im Studio Olga Osacci und Paul Melentin, die beiden Kuratoren. Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Olaf Ölström.
Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, hat das 70-jährige Bestehen der Organisation in einem Gastbeitrag für die Bild am Sonntag gewürdigt. Bei der Gründung habe niemand mit einer solchen Lebensdauer gerechnet, schreibt Knobloch. In den vergangenen 70 Jahren sei die jüdische Gemeinschaft in Deutschland größer, vielfältiger und sichtbarer geworden als je zuvor nach 1945. Dennoch sei in Zeiten von wachsendem Judenhass ein solcher Zusammenschluss weiterhin notwendig. Der jetzige Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, forderte im Deutschlandfunk Kultur mehr Zivilcourage zum Schutz der Demokratie.
Zivilcourage ist einfach dann, wenn wir sehen, dass Minderheiten angegriffen werden, dass Minderheiten beleidigt werden, sei es Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus. Und das geschieht leider auch eben am Stammtisch, im ganz privaten Umfeld. Dann sich zu artikulieren und zu sagen, hey, weißt du, was du eigentlich gerade gesagt hast? Das ist für mich das, was ich unter Zivilcourage verstehe.
Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden. Nach dem Großbrand in der Kathedrale im westfranzösischen Nantes hat die Polizei einen Mann in Gewahrsam genommen. Er war für die Schließung der Kirche am Freitagabend verantwortlich, Martin Bohne.
Nach Angaben des zuständigen Staatsanwalts wollen die Ermittler, Zitat, bestimmte Aspekte seines Tagesablaufs klären. Es gibt offensichtlich Unstimmigkeiten in den Aussagen des Mannes. Allerdings sei es verfrüht und voreilig, seine Tatbeteiligung anzunehmen. Die Strafverfolgungsbehörde geht von einer absichtlichen Brandstiftung aus, weil das Feuer an drei weit voneinander entfernten Stellen im Inneren der Kirche ausgebrochen war.
Der katholische Theologe und Ethiker Eberhard Schockenhoff ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Das bestätigte die Universität Freiburg. Schockenhoff hatte dort den Lehrstuhl für Moraltheologie inne und gehörte viele Jahre dem Deutschen Ethikrat an. Er beschäftigte sich unter anderem mit medizinethischen Fragen und entwarf die Grundzüge einer Friedensethik. 2007 erschien seine Studie zur Theologie der Freiheit. Die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken würdigten den Verstorbenen. Schockenhoff habe eine visionäre Kraft und eine bemerkenswerte analytische Brillanz besessen, so der Vorsitzende der Bischofskonferenz Betzing.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. In den 1980er Jahren hat der Fotograf Boris Becker Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg fotografiert, und zwar solche, die man nicht so einfach los wird. Eine Menge Beton, riesig groß und für den Luftangriff gebaut, quasi unkaputtbar. Hochbunker. Das Interessante an diesen Fotos ist die Überformung, der Versuch, mit einem Erbe umzugehen, das kraftvoll, teilweise auch hässlich in den Stadtraum strahlt. Jetzt werden diese Fotografien in Saarbrücken gezeigt, nachdem sie bereits in Köln zu sehen waren. Und mit Boris Becker habe ich vor der Sendung gesprochen. Hallo.
Hallo.
Dieses Interesse für Bunker bei Ihnen, das ist ja schon relativ alt. Damals in den 80er Jahren hat man da sicher anders drauf geguckt als heute, wo viele Bunker ja auch umgenutzt sind, zum Beispiel als Kunstdepot. Wie kamen Sie denn damals auf die Idee, diese Bunker zu fotografieren?
Das hat erstmal autobiografische Züge. Ich bin in einem Kölner Vorort groß geworden, in der Nähe einer Kaserne. Und da gab es eben militärische Anlagen. Und zum anderen bin ich als Jugendlicher immer mit dem Fahrrad zum Schwimmbad gefahren. Und daneben befand sich auch ein halb offengelassener Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und der hat für mich so eine ganz seltsame Ausstrahlung gehabt, in seiner Funktionslosigkeit, in der Monstrosität. Und das hat sich irgendwie immer so fortgesetzt. Später, wenn ich mal im Urlaub an der Atlantikküste war oder in Holland an der Nordseeküste, wo sich ja auch sehr viele Hochbunker befinden oder befanden.
Ja, ich musste sofort denken auch an Paul Virilio mit seiner Bunkerarchäologie, die, glaube ich, Ende der 1970er Jahre erschienen ist. Hat sie die Arbeit dieses französischen Philosophen irgendwie beeinflusst?
Ich habe das Buch erst später zu Augen bekommen und das war für mich dann aber doch ein Schlüsselerlebnis, weil ich zum ersten Mal gesehen habe, dass man mit so einer Serie ja auch etwas machen kann, was über das bloße Sammeln und Fotografieren hinausgeht. Man kann nämlich eine Ausstellung machen und ein Buch. Dieses Buch hat mich dann doch schon sehr beeindruckt.
Sie haben, Herr Becker, ja bei Bernd und Hilla Becher studiert. Das muss man an dieser Stelle vielleicht dazu sagen. Dieses Fotografen-Ehepaar, die ja auch eben seriell gearbeitet haben in Schwarz-Weiß, die sich aber den Bunkern, diesen Hochbunkern, nicht gewidmet haben. Also man könnte jetzt mal fragen, warum? Vielleicht war die Zeit damals ja auch noch nicht reif und es brauchte einfach diese 10, 20 Jahre mehr, damit man sich diesem vielleicht ja auch schwierigen Thema widmet.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat eher eine andere Ursache. Die Arbeit von Bernd und Hilla Becher ist ja dadurch strukturiert, dass die einen Formvergleich vor allen Dingen anstreben. Und bei den Hochbunkern ist es so, dass die Form nicht der Funktion folgt, sondern dass die äußere Form eigentlich dazu dient, die Funktion zu verhüllen. Das heißt, die Bunker, die ich da gefunden habe und fotografiert habe, die sahen zum großen Teil anders aus, als man sich das gemeinhin vorstellt oder wie die Bunker im Atlantikwall auch aussehen. Das heißt, sie hatten so eine Tarnung, die sich in Form von Wehrtürmen, in Form von Wohnanlagen, Bauernhöfen oder auch Wassertürmen auch zeigt. Und es lag halt immer naheliegenderweise die Funktion darin, dass man die sich nicht sehen kann.
Und jetzt wird mir auch klar, dass Sie im Prinzip ja so eine doppelte Tarnung festgehalten haben. Also ein Bunker in seinem Ursprung wird als Tarngebäude errichtet und das, was dann nach dem Krieg entstanden ist oder passiert ist, ist ja eigentlich eine weitere Tarnung. Also das ist ja das, was man auf Ihren Bildern auch sieht, dass die dann einen Fassadenanstrich mit so einer Fachwerkkulisse erhalten haben oder auch so grafische Muster oder Anbauten gemacht hat. Ist das auch eine Faszination gewesen, dass ja dieser Bunker da nochmal so ein Kleid, ein neues Kleid bekommt?
Zum Teil hat es mich eher belustigt. Also in Bremen existiert zum Beispiel ein Bunker, der als Kornspeicher angelegt ist in seiner äußeren Erscheinung. Und dann hat man in den 70ern eine große Ähre drauf gemalt. Also das war dann doppelt camouflagiert sozusagen. Und das hat natürlich dann zum Teil ganz skurrile Züge. Es gibt aber auch Bemalungen, wo Opfer des Nationalsozialismus auf die Wände gemalt worden sind oder Verstorbene, die im Bombenkrieg in der jeweiligen Umgebung zu Tode gekommen sind. Die Bevölkerung hat man darauf verewigt. Also das hat auch zum Teil ganz einfache inhaltliche Bezüge. Also gibt es ganz vielfältige Sachen.
Gibt es denn interessante Nachnutzungen für solche Bunker? Also ich habe am Anfang das Kunstdepot erwähnt, das es ja hier in Berlin gibt. Ansonsten ist so eine Nutzung eines Bunkers ja nicht ganz einfach. Dicke Wände, wenig Lichteinfall. Was haben sich da die Leute einfallen lassen?
Ja, unmittelbar nach dem Krieg wurden die als Heime für Ausgebombte halt genutzt. Dann als Hotels, Lagerstätten. Und dann hat man das einfach denen überlassen, die man dann immer irgendwie auf den Plan ruft. Das sind nämlich Künstler und Musiker, die mit den Räumen am besten was anfangen konnten. Aber mittlerweile ist es so, dass diese Objekte natürlich auch zentral gelegen sind in den Städten und damit zu einem Spekulationsobjekt geworden sind und die sich natürlich anbieten, entweder abzureißen oder auf den Bunkern Wohnhäuser oder Bürogebäude zu errichten. Und da gibt es auch die allerseltsamsten Architekturen.
Gibt es denn auch eine kritische Auseinandersetzung oder muss man das vielleicht auch nicht bei einem Bunker?
Es gibt natürlich einige Exemplare, wo sich das nahezu aufdrängt. Das sind vor allen Dingen die Bunker, finde ich, die auf ehemaligen Grundstücken von Synagogen errichtet worden sind. Da hat man eben die Bunker dort gebaut, wo in den 30er Jahren die Synagogen abgefackelt worden sind und zerstört wurden und abgerissen wurden. Und dann hat man, um das jüdische Leben eben vollkommen auszuradieren, dort Bunker errichtet, wie zum Beispiel in Köln in der Körnerstraße. Da findet zum Beispiel so eine Auseinandersetzung statt. Es gibt eben aber auch Bunker, die mithilfe von Zwangsarbeitern oder ja, Kriegsgefangenen errichtet worden sind, wo also auch Verbrechen stattgefunden haben. Und das sind natürlich auch alles Dinge, die aufgearbeitet werden müssen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt jeder kleine Bunker um die Ecke sich dazu eignet.
Der Fotograf Boris Becker über seine Hochbunkerreihe aus den 1980er Jahren, die bis 31. Januar im Saarlandmuseum zu sehen sind. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Das Haus am Waldsee in Berlin ist immer für eine Entdeckung gut, ein Kunstort, der auch immer mal wieder das Werk von Architekten präsentiert. Jetzt sind das Barco Leibinger, ein deutsch-amerikanisches Architektenduo, das schon seit über 20 Jahren zusammenarbeitet, viele Preise gewonnen hat. Die Berliner kennen vielleicht das Aufbauhaus, die Potsdamer die Biosphäre und das Werkzeugmaschinenunternehmen Trumpf. Das muss man nicht unbedingt kennen, sollte man aber, wenn man sich für Architektur interessiert, von Barco Leibinger. Jetzt aber geht es ins Haus am Waldsee, in den Garten und am Telefon ist Katja Blomberg, die Leiterin. Hallo und guten Abend.
Hallo.
Frau Blomberg, warum haben Sie denn dieses Architektenteam in Ihr Haus geholt?
Weil sie eben auch diese Nähe zum Skulpturalen haben. Sie bewegen sich von der Seite der Architektur ganz nah an die Bildhauerei und an die bildende Kunst heran. Barco Leibinger sind alles andere als Architekten, die nach einem Stil bauen, also keine Signature-Architektur, sondern jeder Bau, den sie bauen, hat eine eigene Individualität.
Und Sie haben ja auch einen Garten mit Seezugang im Haus am Waldsee, in dem jetzt auch Kunstwerke von Barco Leibinger, ich sage Kunstwerke, vielleicht ist es ja ein falscher Begriff, in dem jetzt auch architektonische oder räumliche Werke von Barco Leibinger zu sehen sind. Was ist das denn?
Das sind schon Architekten, die sich auf die amerikanische Landart beziehen. Vor dem Haus gibt es zwei Betonwände, wenn man sich vorstellt, die sich gegenüberstehen. Man geht da durch, das ist sozusagen die minimalste Möglichkeit, einen Raum zu schaffen.
Das sieht so ein bisschen aus wie Waschbeton auf dem Foto, ne? Oder so, ja. Wie so ein Stück Beton, was in zwei Teile gerissen wurde.
Ja. Wie eine Grotte im Schlossbau, im Barock vielleicht auch. Schön, dass Sie Waschbeton sagen. Das sind allerdings faustgroße Steine, also ist ein bisschen vergrößert. Und es ist auch über den Umweg des CNC-Entwurfs, also über die digitale Entwurfsschiene entworfen worden, und zwar aus Sand, das dann hochskaliert wurde. Also erstens entwerfen Barco Leibinger sehr spielerisch. Das heißt, sie gehen vom Material aus. Jedes Material kann zur Architektur werden oder bestimmte Objekte, Materialien, die sie so anspringen, die untersuchen sie, werden spielerisch weiterentwickelt und irgendwann kann daraus Architektur werden, was eine sehr schöne Haltung ist, weil es bedeutet, dass es immer wieder der Prozess offen gehalten wird.
Dieses Werk zeichnet sich ja durch so starke räumliche Gesten aus, wie eben diese gespaltene Wand, die in Wirklichkeit Hightech konstruiert wurde, durch die man so geht. Auch eine Detailversessenheit. Und das ist keine Star-Architektur, wo man drauf guckt und denkt, aha, typisch Barco Leibinger. Es hat auch so eine Zurückhaltung, ne? So etwas Feines, Elegantes. Es geht denen, glaube ich, nicht ums Spektakel.
Ja, das ist richtig. Sie kommen ja auch von der Industriearchitektur, die in Süddeutschland hauptsächlich entstanden ist und in der Schweiz, aber auch inzwischen in den USA. Das sind ja häufig Standorte zwischen Landschaft und Stadt. Und da gehören sie eben einfach zu einer Generation, die nicht mehr einfach brutal da was hinsetzt, sondern sich schon Gedanken macht, wie dieser Übergang von Landschaft und Stadt gelingen kann in Architektur und dann noch in Industriearchitektur. Und natürlich denken sie auch darüber nach. Das ist allerdings dann auch wirklich ihre Generation, die neu darüber nachdenkt, dass in diesen Hallen und Orten ja auch Menschen arbeiten und ihr halbes Leben verbringen. Und oft werden eben auch Materialien extra hergestellt, zum Beispiel Keramiken. Das ist schon sehr subtil und fein, das ist richtig erkannt.
Katja Blomberg, die Leiterin des Berliner Haus am Waldsee, über die Architekten Barco Leibinger, die dort jetzt einen Teil ihrer Werke präsentieren. Revolutions of Choice heißt die Ausstellung und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Bei den letzten Kommunalwahlen Ende Juni in Frankreich hat Emmanuel Macron La République en Marche, aber auch konservative Amtsinhaber, eine große Niederlage verkraften müssen. Große Städte gingen in die Hand von grünen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Und diese neuen grünen Stadtregierungen lösen in der Kulturszene, der man ja eigentlich eine gewisse Nähe zu den Grünen nicht absprechen kann, derzeit wenig Freude aus. Denn einige Ankündigungen lassen einen Abbau der institutionellen Kultur befürchten und eine populistische Betonung von Kiezkultur. Eberhard Spreng berichtet.
Straßburg, Marseille, Lyon, Bordeaux. Und das sind noch nicht alle französischen Großstädte, die seit kurzem von grünen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern regiert werden. Aber kaum waren die im Amt, kamen Gerüchte über eine möglicherweise verheerende neue Kulturpolitik auf. Olivier Py, Direktor des Corona-bedingt abgesagten Festival d'Avignon, nimmt kein Blatt vor den Mund.
Die Grünen sind auf Rentabilität und Populismus aus. Sie sind über den Kulturbetrieb sehr schlecht informiert. Sie haben nicht grundsätzlich etwas gegen Kultur, aber sie haben etwas gegen die öffentlichen Theater. Und sie sagen heute beunruhigende Dinge, die an den Front National erinnern.
Grenoble wird gewertet als der grüne Kultursündenfall. Die Stadt ist seit 2014 in der Hand der Grünen und daher Pilotprojekt grüner Kulturpolitik. Und es war ein den Grünen nahestehender Theaterregisseur, der auch international bekannte Joël Pommerat, der bereits im Jahr 2016 in der Tageszeitung Libération eine frustrierende Zwischenbilanz zog. In Grenoble hatte man dem Orchester Les Musiciens du Louvre über 400.000 Euro gestrichen, dem berühmten öffentlichen Kulturhaus 100.000 und so weiter. Bürgermeister Eric Piolle verteidigt sich.
Dass wir hier so viele öffentliche Bühnen haben, hat nicht nur damit zu tun, dass der Staat hier eine wunderbare Dezentralisierungsarbeit geleistet hätte. Diese Einrichtungen lasten auf dem Haushalt Grenobles, die Stadt mit der höchsten Steuerlast in Frankreich. Sie steht bei der Verschuldung von Städten über 100.000 Einwohnern an fünfter Stelle, hat eine negative Sparrate und muss in 3 Jahren 20 Millionen einsparen.
Klar ist, mit der Kultur, wie sie einst der legendäre Nachkriegskulturminister André Malraux und der berühmte Jacques Lang vertraten, soll Schluss sein. Schluss also mit einer von den Grünen als elitär verschrienen Hochkultur. Aber trotz der Kontroversen in Grenoble, andere nun neu gewählte Bürgermeister halten am eingeschlagenen Weg fest. So Grégory Doucet in Lyon.
Wir werden den Umfang des Kulturbudgets beibehalten, 20% des Haushaltes. Also wir wollen weiter qualitative Kultur in der Stadt haben.
Für Lyon heißt das konkret keine neuen großen Kultureinrichtungen, stattdessen Stadtteilfeste, Künstler in die Schulen, Förderung der Jugendzentren. Kurios genug, die französischen Grünen schreiben die droit culturel, die Kulturrechte, auf ihre Fahnen, so als wäre das Recht auf Kultur den Menschen bislang vorenthalten gewesen. Doucet will, dass die Bevölkerung sagt, welche Kultur sie will.
Für mich muss Kultur der Emanzipation dienen und Gemeinschaft stiften. Unsere Kultur hier in Lyon muss zusammen mit der Bevölkerung entwickelt werden, mit den Bewohnern. Das Erste, was wir uns vornehmen, sind große Versammlungen für die Definition der Kulturrechte. Wir bringen die Kulturleute aus Theater, Film, Musik, Museen, Bibliotheken und so weiter mit den Bewohnern zusammen. Und dazu kommen noch andere, Gewerbetreibende oder Vereine der Sozialarbeit.
Das Recht auf Kultur könnte dem französischen Opernpublikum in grünen Städten gegebenenfalls abhanden kommen. In Lyon heißt es, die Bühnenbilder seien für die wenigen Aufführungen zu teuer. In Bordeaux will man die Rechnungsbücher der Oper einer Prüfung unterziehen. Da dürfte es hilfreich sein, dass Frankreichs neue Kulturministerin, der sympathische Politprofi Roselyne Bachelot, eine ausgewiesene Opernliebhaberin ist. Vom Amt der Kulturministerin hatte die ehemalige Umwelt- und Gesundheitsministerin immer geträumt. Vielleicht kann sie den Grünen mit Erfahrungswissen helfen. Olivier Py jedenfalls erkennt in der grünen Kulturmelodie eine alte Leier.
In den 30 Jahren, die ich nun schon im subventionierten Theater arbeite, habe ich immer wieder dieselben Dummheiten gehört. Sie kommen immer wieder wie Ebbe und Flut. Das Theater sei elitär, aber das Theaterpublikum ist überhaupt keine Elite. Die Theater seien leer, aber man muss nur die Zahlen betrachten, die Auslastung ist sehr hoch. Wir gingen nicht in die Vorstädte. Aber ich frage mich, wer könnte da das leisten, was wir leisten? In Schulen, bei den Vereinen, in Gefängnissen. Diese Formeln kommen immer wieder. Dieser Hass auf das öffentliche, populäre Theater ist unbegründet, aber unausrottbar. Er kommt von Menschen, die nichts wissen und von uns Dinge verlangen, die wir schon seit langem tun.
Der von den Grünen tief enttäuschte, eben erwähnte Joël Pommerat, berichtet in seinem Artikel auch von einer aufschlussreichen Anekdote. Da bekannte die grüne Kulturdezernentin bei der Eröffnung einer Fotoausstellung in Grenoble fröhlich naiv, noch nie von der Choreografin Pina Bausch gehört zu haben. Vielleicht sollten sich die französischen Grünen mehr Sorgen um ihre eigene Kulturbildung machen als die ihrer Stadtbevölkerungen.
So Eberhard Spreng aus Frankreich, wo sich in einigen Kommunen Unmut regt gegen die grüne Kulturpolitik. Und jetzt hier bei Fazit die Kulturpresseschau. Arno Ozesek hat die Feuilletons von Montag, den 20. Juli, gelesen.
Bestimmt kennen Sie diese betont vertikalen Menschengestalten des Bildhauers Alberto Giacometti und womöglich auch dessen berühmte Passanten. Jene Figuren, bei denen sich der spindeldürre, leicht vorgebeugte Rumpf in zwei noch viel spindeldürrere Beine teilt, deren eines weit nach vorn ausschreitet. Von diesen Figuren behauptet die Süddeutsche Zeitung, sie schreiten frei von Raum und Zeit von einer Ewigkeit in die nächste. Tja, ist das ein großartiger Satz oder typisches Feuilleton-Getue? Irgendwie können wir uns zu keinem klaren Urteil durchringen. Aber egal. Der SZ-Autor Josef Hahnemann ist Giacomettis Passanten in der Pariser Ausstellung L'Homme qui marche begegnet und er berichtet, seltsam, statt Bewunderung löst das Ensemble zunächst eher Verwunderung aus mit der albern sich aufdrängenden Frage Loriots, ja, wo laufen sie denn? Denn eigentlich müsste jede dieser Skulpturen ihren eigenen Raum haben. Nur ist das in den wunderbaren, aber engen Sälen der Pariser Ausstellungsvilla im Montparnasse-Viertel nicht möglich. So laufen sie alle durcheinander und es wiederholt sich vor unseren Augen das, was Giacometti bei seiner Arbeit oft selber qualvoll erfuhr. Seine Skulpturen fügen sich schwer in einen konkreten räumlichen Kontext ein. Josef Hahnemann in der SZ. Für Menschen aus Fleisch und Blut bieten Kneipen einen überaus konkreten räumlichen Kontext. Allein Corona-halber blieben dort seit Monaten die Zapfhähne trocken. Und das findet Dirk Schümer, laut der Tageszeitung Die Welt, in einer Bierkneipe im westfälischen Soest sozialisiert, total ungerecht. Wie anders als durch Verachtung wäre zu erklären, dass Biergärten und Imbisse viel schneller wieder zugelassen wurden als Kneipen. Sich beim Genuss von Leberkäse oder Schnitzel zu betrinken oder in froher Runde Kartoffelsalat zu kauen, gilt im Ordnungsamt augenscheinlich als Kultur. Der rohe, direkte, unabgelenkte Griff zum Bier und Kornglas hingegen als Barbarei. Am Essenstisch dürfen Menschen beisammensitzen, an der Theke nicht, was für ein Quatsch. Dass die Versorgung von Menschen mit Promille derzeit ein wichtiges Thema ist, entnehmen wir auch der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Frau Steffens berichtet, was man im Corona-geplagten New York unternommen hat. Um den Bars der Stadt eine Überlebenschance zu geben, führte Bürgermeister Bill de Blasio im März Cocktails to go ein. Wo die New Yorker sonst nicht auf der Straße und in Parks trinken durften oder ihr Bier in braunen Papiertüten verstecken mussten, können sie sich nun frei mit einem Drink in der Hand bewegen. Das hieß allerdings schon vor der Lockerung der Schutzmaßnahmen, dass sich Menschengruppen vor Kneipen bildeten. Wie Mardi Gras, der Karneval in New Orleans, muteten die Straßen des East Village oder des Viertels Hell's Kitchen an, schrieben Zeitungen. Und die trinkenden Gruppen können vielleicht Bars, nicht aber Clubs und Musikkneipen am Leben halten. Womöglich wird es also künftig noch wichtiger, sich auf die Kunst des Alleinseins zu verstehen, über die in der Tageszeitung Barbara Dribusch nachdenkt und gleich mal klarstellt, es ist schöner, sich als Alleingängerin dorthin zu bewegen, wo nicht die Pärchendiktatur herrscht mit ihrem heteronormativen Zugehörigkeitskonzept. Pärchendiktatur? Wow! Ob Barbara Dribusch dafür wohl Ärger wegen Mehrheitsdiskriminierung bekommt? Von uns bestimmt nicht. Im Übrigen führt die Taz-Autorin aus, die Zuschreibung des Verlierertums an AlleingängerInnen lässt sich im öffentlichen Diskurs beobachten. Auf ältere, alleinstehende Frauen etwa richten sich die immer gleichen Fantasien der Umgebung. Ist sie geschieden? Kriegt sie keinen Mann mehr? Dabei könnte man SolistInnen auch als AbenteuerInnen sehen. Und AlleingängerInnen können ja durchaus irgendwo eine Partnerin haben, nur unternehmen sie eben auch gern mal was ohne Begleitung. Spürbar missmutig, Barbara Dribusch. Leider fehlt uns nun die Zeit, um die Presseschau zum Wochenstart noch ins Heitere zu wenden. Aber vielleicht können Sie auch mal ohne Anlass in das ausbrechen, was der FAZ eine Überschrift wert ist, nämlich befreiendes Gelächter.
Probieren wir es. Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und es war Fazit in dieser Sonntagnacht mit Marietta Schwarz. Danke, dass Sie dabei waren. Tschüss, machen Sie es gut.